Hallo, ihr wundervollen Seelen. Willkommen bei einer weiteren Folge des Tarot-Podcasts Gartenkarussell. Der Podcast, in dem das Tarot die Fragen stellt. Hier dreht sich alles rund um Modern Spirituality, Persönlichkeitsentwicklung, holistische Gesundheit, Aktivismus und natürlich auch Tarot. Für Blicke hinter die Kulisse und mehr Infos über die GästInnen und ihre Themen, folgt uns gerne auf unserem Instagram-Profil unter @gartenkarussell und schickt uns dort eure Liebesbriefe und Fragen. Also, ich mische dann schon mal die Karten. Ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo ihr Herzen, schön, dass ihr wieder da seid beim Kartenkarussell Tarot Podcast. Ich freue mich ganz doll über meine heutige Gästin und würde sie bitten, sich kurz vorzustellen. Wer bist du, was machst du und woher kommst du?
Hallo zusammen und ich danke dir für die Einladung. Ich habe mich so gefreut. Und mein Name ist Jules oder auch Julia und ich lebe in der Schweiz und ich arbeite als Handanalystin.
Das ist so faszinierend. Wie bist du denn dazu gekommen, als Handanalystin zu arbeiten?
Das war vor über 10 Jahren. Da hatte ich eine ziemlich schwierige Zeit. Ich habe mehrere Familienmitglieder verloren, habe meine Anstellung verloren zusätzlich, meine Beziehung ging in die Brüche und das waren natürlich extrem wichtige Grundpfeiler, die verloren gingen und ich wusste, ich muss jetzt irgendwas machen in meinem Leben, mich um meine Thematiken kümmern und habe einen Lehrgang angefangen für Persönlichkeitsentwicklung. Der ging 1,5 Jahre lang und da hatte man als Vorbereitung verschiedene Standortbestimmungen. Die Astrologie war zum Beispiel dabei, die Gesichtsanalyse und eine Handanalyse. Und die Handanalyse war für mich so ein großes Schlüsselerlebnis und ein Aha-Effekt, dass ich wusste, also diese Weisheit oder diese Lehre, das muss ich mir aneignen. Und so kam es, dass ich dann die Ausbildung gemacht habe. Das war eine einjährige Ausbildung und mittlerweile bin ich eine zertifizierte Handanalystin. Ich trage den geschützten Namen, weil sich ein paar ganz tolle Handanalystinnen zusammengetan haben und auch einen Fachverband gegründet haben.
Sehr schön, das ist super interessant, finde ich, besonders auf der Basis. Es erinnert mich sehr an die Karte der Turm, dass immer viel Heftiges auch teilweise passieren muss, damit wir uns verändern und damit Veränderungen in unser Leben treten kann, damit wir aus diesem Comfortable Mode rausgebracht werden und von dem Uncomfortable einfach nur weiter wachsen können und dann ja neue Facetten unserer selbst entdecken können. Genau, wir wollen ja unsere Aufnahme immer über ein kleines Spielrahmen. Und zwar geht es bei diesem Spiel darum, dass Jules uns 3 interessante Fakten über sich mitgebracht hat. 2 davon sind Wahrheiten und eine davon ist eine Unwahrheit. Und wir dürfen raten, im Laufe der Folge raten und am Ende wird sie auflösen, welches davon denn die Wahrheiten waren und welches die Unwahrheit. Ich weiß es auch noch nicht. Ich bin super gespannt, was Jules uns mitgebracht hat. Und ja, wir werden dann später erfahren, was davon war.
Genau, also Nummer 1 ist, ich habe ursprünglich Floristin gelernt. Ich komme aus einer Gärtnersfamilie, habe dann aber schon leider so gegen, war schon fast im dritten Lehrjahr, habe ich extreme Allergien bekommen, besonders so bei den Frühblütern, sagt man. Und das hat mich dann dazu gebracht, halt, ich habe die Lehre beendet, aber habe dann nie mehr auf dem Beruf gearbeitet. Genau. Und Nummer 2. Weil, das ist eine ganz spannende Geschichte, mit 17 Jahren habe ich in Spanien einen Franzosen kennengelernt und genau, kennengelernt und verliebt und ich weiß nicht, ob du schon in Paris warst oder die, wo in Paris schon waren, kennen ja das, immer zu voller Stunde glitzert ja dann der Eiffelturm und zu meinem 23. Geburtstag war ich zu Besuch bei ihm in Paris. Und er ging dann zu mir zum Eiffelturm und um Mitternacht glitzerte alles und er ging dann vor mir auf die Knie und hat meine Hand angehalten und ich habe nur gelächelt und Nein gesagt.
Oh mein Gott, genau. Selbst wenn das nicht die Wahrheiten sind, du kannst wunderbar Geschichten erzählen. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Okay, next one.
Und Nummer 3, das war meine beste Freundin, ihr Onkel hat in Brasilien gelebt und wir wollten ihn besuchen und ich war damals 14 Jahre alt und sie 15 Und ja, zu dieser Zeit hatten wir noch keine Smartphones oder sonst sowas und wir wollten das ganz ohne Flugbegleitung machen. Wir mussten da nach Paris fliegen, umsteigen und unser Zielort war Porto Alegre, das ist ganz im Süden von Brasilien. Und an diesem Tag ging ein Flugzeug neben die Landebahn in Zürich und es hatte extreme Verspätungen. Und so haben wir unseren Anschluss in Paris verpasst und mussten mit unserem super Englisch und Französisch, was wir damals mit 14 Jahren bald sprachen, den Flug umbuchen über Rio, was für mich total schön war, weil ich wollte immer den Zuckerhut sehen und somit ging mein Wunsch in Erfüllung. Nur das Problem war, wir mussten dann fast 10 Stunden in Rio warten, bis wir weiterfliegen konnten und wir hatten kein Münz, um zu telefonieren und uns konnte niemand weiterhelfen zu dieser Zeit. Und wir hätten ja schon längstens ankommen sollen. Und dieser Onkel stand dann am Flughafen. Die zwei Kinder, ja, die wir da noch waren, waren nirgendwo. Und die Fluggesellschaft hat einfach gesagt, ja, sie sind in Paris nicht eingestiegen. Wir wissen auch nicht, wo die sind. Und wir galten dann für ja fast 10 Stunden als vermisst.
Ich kann nicht
Genau.
sagen, was davon jetzt die Unwahrheit sein soll. Also, ich bin fasziniert, wie du diese Geschichten hier rüberbringen kannst. Ja, okay, also es ist euch überlassen, ihr müsst dort in eure Intuition hören und rausfinden, was davon die Unwahrheit sein könnte. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was es am Ende ist. Wenn du magst, kann ich dann langsam schon die erste Karte umdrehen. Bist du bereit?
Ich bin bereit, ich freue mich.
Wunderbar. Die erste Karte, deine erste Karte ist die 7 der Münzen. Ich kann sie dir ja auch gleich mal zeigen, dann hast du ja auch ein audiovisuelles Erlebnis. Und meine Frage dazu ist, mit welcher Intention kommen deine Kundinnen für ein Reading zu dir?
Das ist komplett unterschiedlich. Oftmals fängt es bei der Berufsfrage an. Man kann ja eine Standortbestimmung erstellen mit der Handanalyse. Und das ist der Hauptgrund, warum viele den Weg zu mir finden, für die Berufung oder allgemein, wie es weitergehen soll im Leben, weil sie grundsätzlich auch wissen, was so ihre Begabungen und Talente sind und sich dabei aber unsicher fühlen. Das ist so der Hauptpunkt, warum ich aufgesucht werde. Oder dann halt die pure Neugier. Was heißt es überhaupt, die Handanalyse oder das Handlesen? Genau. Bei der Handanalyse gibt es immer so zwei Effekte. Dass, wenn es um ein Thema geht und ich davon spreche, dann verdrehen sie die Augen und sagen: Ach Gott, jetzt kommst du auch noch damit, weil sie es eigentlich schon wussten. Oder das was? Nein, ich never. Und diese Reaktion mag ich fast am liebsten, weil umso weiter wir reingehen und irgendwann kommt dann so: Ah ja, okay. Aber nein, das hatte ich wirklich noch nie. Zu mir kommen auch sehr viele Astrologinnen und Astrologen. Und die können das auch dann immer super verbinden mit ihrem Geburtschart, weil das finde ich ja immer so spannend, diese Weisheiten finden sich alle irgendwo wieder. Genau.
Das habe ich auch immer das Gefühl. Numerologie ist komplett mit Tarot vereint. Das Human Design basiert auf so vielen gleichen Wissen wie die Chakren.
Genau.
Also es fließt alles ineinander. Es ist, als ob dieses gleiche Wissen einfach in verschiedene Systeme gepackt wird und für einen selber so decoded wird oder encoded wird, dass man es für sich am besten verstehen kann. Und das finde ich super spannend, auch in der Spiritualität allgemein. Aber auch spannend, dass du sagst, dass Menschen zu dir kommen und sagen, ach, das begegnet mir jetzt aber schon zum 5. Mal, aber sie immer noch nicht darauf gehört haben, was eigentlich dann ja ihnen auf so vielen Ebenen schon begegnet ist.
Ja, das ist, also ich sehe mich ja so als frische Brise, wie so ein Wind, so der frische Wind, aber die Segel setzt am Schluss jeder für sich alleine, ja. Die Entscheidung und die Bereitschaft, ein Thema anzugehen, genau.
Sehr schön gesagt. Gut, dann drehe ich gleich die nächste Karte um. Und hier haben wir die 6 der Stäbe. Und die Frage dazu ist, was sagt uns die Lebenslinie? Welche Haupttypen gibt es bei der Lebenslinie?
Bei der Lebenslinie, es wird ja oftmals verwechselt. Das ist so die Frage, die ich am meisten gestellt bekomme. Ich habe eine kurze Lebenslinie, heißt es, ich lebe nicht lang. Das geht überhaupt nicht darum. Bei der Lebenslinie geht es um die Verwurzelung. Es geht auch um die Thema der Familie. Hier gibt es jetzt nicht unterschiedlichen Typen von Linien, wie zum Beispiel bei der Herzlinie. Man muss einfach schauen, ist sie lang, ist sie gerade, ist die Linie unterbrochen? hat sie Bubbles drin, also sogenannte Inseln, und man sagt eben so, Bubbles gleich Troubles. Und da muss man, ja genau, da muss man immer schauen, wo entsteht die Linie, wo endet sie, wird sie gekreuzt, und so kann man das anschauen. Aber natürlich, umso länger sie auch ist, also wenn sie sehr gerade, sehr abfallend ist, dann ist man so mehr der Typ, der durch das Leben hetzt. Kann man sich wie so vorstellen, ein Baum, der an einem Hang versucht, Halt zu kriegen, weil eben im Leben geht es um die Verwurzelung, auch um den Körper, ist auch stark mit dem Körper verbunden. Das sieht man zum Beispiel bei Menschen, die zum Beispiel krank auf die Welt gekommen sind oder erkrankt sind, dass sie oftmals sehr, sehr unruhige Lebenslinien haben, wo ich dann so mit Frage mich herantaste, wie das dann aussieht. Ja, genau. Da gibt es jetzt nicht verschiedene Typen, die kann man nicht unterteilen. Oftmals kann man ja die Linien in die Elemente unterteilen. Das gibt es bei der Lebenslinie nicht.
Wenn ich mir jetzt meine Hand anschaue, was ist dort tendenziell die Lebenslinie? Kann man das sagen, die oberste, oder muss man da wirklich auf die individuelle Hand schauen?
Ich muss dazu sagen, ich habe bis jetzt erst eine Person getroffen, die keine Lebenslinie hatte. Das ist aber was sehr, sehr Seltenes. Hat aber sehr zu der Thematik gepasst. Es ist jemand, der jahrelang auf der Straße gelebt hat und ein Junkie war. Also komplett keine Verwurzelung da. Aber prinzipiell ist das die Linie zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger, die nach unten geht meistens. So nicht die Linie. Also wir haben ja die Kopflinie und die Lebenslinie springen oft aus der gleichen Ecke, muss aber nicht. Aber sie ist die Linie, die am nächsten beim Daumen ist, also beim Daumenballen, genau.
Oh, spannend. Okay, da kann er jetzt jeder mal auf seine eigene Hand blicken. Wenn du Leute siehst, die ganz fasziniert auf ihre Hand starren, dann hören sie wahrscheinlich gerade diese Podcast-Folge. Gut, dann drehe ich die nächste Karte um. Und hier haben wir den König der Kelche. Und das Motto bzw. Element der Kelche ist ja das Wasser und damit auch die Emotion. Und dazu passt natürlich die Frage, was sagt denn die Herzlinie dann? Und welche prägnanten Typen gibt es denn hier?
Bei der Herzlinie, da haben wir unterschiedliche, gibt es auch Erde, Luft, Feuer und Wasser. Und bei den Erdtypen, das sind so mehr dann so symbolisch zum Beispiel der Farmer oder auch der coole Cowboy, so dieser erdige Typ, der nicht so gerne über die Emotionen spricht, sondern sie mehr durch Taten zeigt, so das loyale, verlässliche. Dann bei der Feuerlinie, das sind die, die eine ganz starke Kurve mit drin haben. Also prinzipiell ist sowieso, umso mehr gerundet eine Linie ist, umso mehr Emotion ist dahinter. Und bei Feuer, das ist explosive, das sind so meistens die Party-People. Ja, eine Feuerstelle hat es ja immer gern, wenn Leute rundherum stehen. Das ist dieses Explosive, dieses Feurige. Laut, das sind oftmals dann die, die auch die lautesten sind in der Gruppe. Und die haben oft das Thema Auswandern, weil es ihnen oft zu langweilig ist in dem Land, wo sie geboren sind. Das sieht man ganz oft bei diesen feurigen Herztypen. Dann gibt es die Luft. Die Luft ist die friedheitsliebendste Herzlinie unter den Linien. Da geht es um das ganze Mentale. Bei Luft muss man immer schauen, die wirken oft sehr introvertiert. Nach außen werden oftmals auch dafür so angeeckt, so von wegen, ja, du zeigst eh keine Emotion. Und das ist so die große Herausforderung, weil sie spüren ja natürlich auch sehr viel. Sie müssen es nur lernen zu äußern. Und da ist zum Beispiel der Konflikt eine große Challenge. Und dann haben wir noch das Wasser. Das Wasser, das ist so, findet man sehr viel bei Therapeuten, allgemein bei therapeutischen arbeitenden Personen, weil das halt ja, das große Schätzchen ist quasi. Die Therapeuten oder auch die Tierpflege, das findet man dort ganz viel, weil es ist halt mit dem Tiefe der Gefühle, und da kann es halt, wenn man dann auch im zu viel ist, quasi die Curling-Mutter, die dem Kind alles wegfegt. Ja, da gibt es so ganz unterschiedliche Herzlinien.
Siehst du denn da auch häufig mal eine direkte Korrespondenz zwischen dem Sternzeichen bzw. der astrologischen Konstitution einer Person und diesem Element, was dort sehr stark vertreten ist?
Nicht zwanghaft, nein. Nicht zwanghaft, nein. Ich frage das auch, meistens weiß ich das ja sowieso gar nie, was sie für ein Sternzeichen haben, die Personen, die bei mir sind. Es kann sich oft decken, aber es ist jetzt nicht, dass man sagt, ja genau, wenn du diese Herzlinie hast, dann bist du, hast du dieses Sternzeichen gar nicht. Das ist komplett individuell.
Okay, dann bin ich sehr gespannt, was nachher bei mir rauskommt, welches Element dort sehr stark zu sehen ist. Gut, dann drehe ich die nächste Karte um und hier haben wir den Pagen der Schwerter. Und die Frage dazu ist, wie sieht es dann mit der Kopflinie aus? Wir müssen natürlich die Standardfragen hier einfach nur aus dem Weg bekommen.
Bei der Kopflinie, da unterscheidet man auch, ist es mehr ein luftbetonter Typ, also alles lang, gerade, ist das rationale, analytische, hinterfragende. Und bei der Kopflinie ist es wirklich extrem wichtig, wo endet die Kopflinie? Ist es mehr im Pluto-Bereich, so dieses plutonische, sehr transformative Denken, geht es total in den Mond hinein? Dann das ist, das gibt dann nur die spezielle Kopflinie, die Persephone, das kann etwas sehr Depressives, aber sehr Mitfühlendes haben. Oder ist es eine ganz kurze Kopflinie, wo man wenig Zeit quasi im Kopf verbringt? Das findet man dann zum Beispiel alles in den Berufen von der Medizin, besonders bei Operationen, also Chirurgen. Die haben ja nicht lange Zeit, um zu überlegen, was muss ich jetzt machen, sondern die müssen so immediately reagieren können. Und das ist dann ganz unterschiedlich. Und da gibt es auch solche Kopflinien, die Kopf und Herz miteinander verbunden sind, das ist dann auch nochmal sehr eine spezielle Sache. Oder man sagt eben auch den HAL 9000, wenn so die Kopflinie über die ganze Handfläche hindurch geht. Das ist so das Superbrain mit einem Riesenspeicher und die können sich alles merken und machen alles total im Kopf aus, also das ganze Mentale. Ja.
Faszinierend. Wenn ich jetzt meine Hand anblicke, wo sieht man die Kopflinie dann meistens?
Die Kopflinie ist die prinzipiell die höher liegende Linie, ist auch zwischen dem Daumen und dem Zeigfinger. Die näher ist beim Daumen, ist die Lebenslinie und die höher angesetzt ist, ist die Kopflinie. Ist etwa bei 80%, so kann aber sich auch ändern. Bei dir ist ja der Spezialfall auf der linken Seite. Auf das kommen wir dann noch später. Weil bei
Oh.
dir ist es ja alles miteinander verbunden. Du hast ja eine gerade Linie, falls dir das schon mal aufgefallen ist.
Nein, aber ich bin sehr gespannt.
Nein.
Mir ist es noch nie aufgefallen. Wurde mir die Hand gelesen, da wurde mir auch sowas in die Richtung gesagt, dass ich sehr reiselustig bin und wahrscheinlich auch mal auswandern werde. Es war na aber natürlich auch einfach zu erraten, würde ich jetzt so sagen, weil ich mich gerade im Ausland befunden habe und damit kann man ja darauf schließen. aber von daher bin ich sehr gespannt, eine so tiefgründige Analyse später zu bekommen und ja auch mal selber drauf blicken zu können, was dort alles in den Händen lesbar ist. Gut, dann würde ich die nächste Karte umdrehen und hier haben wir den Teufel. Und hier ist es interessant, denn der Teufel ist in meisten Decks mit einer gehobenen rechten Hand zu sehen. Stehen die rechte und die linke Hand für unterschiedliche Dinge und wenn ja, inwiefern?
Genau, das ist eine sehr gute Frage. Die rechte Hand, das ist die äußere Welt, das ist die Berufshand, wie auch die Vaterthematik oder allgemein die männliche Thematik und wie man sich halt im Außen präsentiert und zeigt. Und die linke Hand, da geht es um die ganze Mutter- oder Weiblichkeitsthematik auch. Und das ist dann mehr das Privatleben und das Innenleben. Und man kann wirklich komplett verschiedene Hände haben, links und rechts. Also ich habe wirklich Klientinnen und Klienten, die total unterschiedliche Themen haben in der Hand. Und das kann sehr gut sein, dass man komplett unterschiedliche Linien hat und Elemente. Und hier ist dann die große Challenge, genau das alles miteinander verweben zu können und so eine Standortbestimmung zu erstellen.
Wie gehst du denn in den meisten Fällen vor? Sagen wir, wir kommen jetzt zu einer Handanalyse zu dir. Was können wir dort erwarten? Was kommt dort auf uns zu?
Der Ablauf ist so, ich benötige ja die Handabdrücke. Das ist mit Linolfarbe macht man die. Das ist einerseits, schaut man das so an, dann schaue ich mir die Hände auch selber an, kommt natürlich darauf an, macht man es 1:1 oder online. Online geht auch sehr gut, dann schickt man mir einfach noch ein Foto zusätzlich von der Hand. Das ist ganz wichtig und prinzipiell fange ich meistens mit der Lebensschule an. Also mit der Einleitung, was versteht man überhaupt unter der Handanalyse? Da geht es ja um die Seelenpsychologie, wie auch die Persönlichkeitspsychologie. Und dann geht man Schritt für Schritt rein. Und da kann ich selber nicht sagen, wo ich genau starte, weil ich gehe da komplett individuell in die Hand rein. Ich gebe immer ein holistisches Bild. Die Hand ist wirklich quasi ein Abdruck deiner Persönlichkeit, wie dein Ausdruck ist. Und oftmals werden dann ganz andere Sachen beantwortet, mit der man eigentlich kommen wollte. Und das ist auch komplett individuell. Und bei mir jetzt zum Beispiel, ich mache keine Aussagen, wie viele Kinder jemand bekommt. Ich wüsste nicht, wo ich das in der Hand sehen könnte. Ich kann keine Zukunftsperspektiven geben, weil die Hände, die haben ganz viele Nervenendungen und alles, was passiert, sei es ein Trauma oder wie auch immer oder Krankheiten, das hinterlässt seine Spuren auf den Händen. Darum kann man mehr die Vergangenheit oder die Gegenwart, das Aktuelle anschauen, aber man kann nicht sagen, was passiert in der Zukunft. Das ist immer noch so, das versteht man oftmals unter der Handanalyse oder dem Handlesen, dass ich da zukunftsdeutend bin, aber das geht überhaupt gar nicht um diese Thematik.
Es ist aber auch wieder
Ich
mal,
schweife schon wieder ab.
ach, alles gut. Ich finde es super spannend. Ich finde es auch wieder mal spannend, dass man von außen ein anderes Bild suggeriert bekommt und dass einem das wie etwas Wahrsagendes verkauft wird, beziehungsweise dass man dieses Bild hat und das sehr weit verbreitet ist und das wieder mal eher ein Reflexionstool ist oder ein Tool, um den Status quo abzugreifen und zu schauen, okay, wie bin ich konstituiert, wer bin ich, anstatt zu schauen, okay, wo gehe ich hin und was kommt auf mich zu.
Wirklich davon wegzukommen. Ich finde ja alles Mystische und das auch super spannend, aber ich versuche echt nicht irgendwelche Bilder auf so von der gläsernen Kugel reinzustellen, damit ich möchte mich von dem abgrenzen, weil das ist nicht die Handanalyse. Genau.
Okay, dann würde ich die nächste Karte umdrehen und hier haben wir das Ass der Münzen. Das Ass ist ja auch immer sehr interessant, weil man da immer sehr dominant die Hand mit dazu sieht. Und die Frage dazu ist, wieso sind diese Nachrichten in unserer Hand lesbar? Also, du hast ja auch schon gesagt, das ist wissenschaftlich bewiesen. Wie kommt es, dass man all diese Sachen in der Hand ablesen kann?
Wie die Fingerabdrücke aufgebaut sind, das ist erwiesen. Der ganze Rest ist immer noch so ein wenig fragwürdig, wie das wirklich passiert. Aber grundsätzlich jetzt bei den Fingerprints, wenn wir da mal anfangen, die entstehen ja so circa ab der 14. bis 16. Woche. Das Baby, also im Bauch der Mutter, das ist ja sehr früh, hat unter anderem auch mit der DNA-Struktur zu tun. Spannend hierbei ist, dass eineiige Zwillinge auch nicht dieselben Abdrücke haben. Das finde ich ja auch sehr spannend. Und dann kommt es noch zusätzlich, da sagt man ja, das ist die Seelenpsychologie, also der unveränderbare Teil, weil ein Fingerprint verändert sich nicht mehr. Da bleibt ja ein Leben lang gleich. Und was ich aber hier so spannend finde, ist, es gibt ja keinen Menschen, der nochmal dieselben Abdrücke hat wie du. Das ist ja auch mit bei der Iris, bei den Augen. Dann kommt der veränderbare Teil dazu, das heißt alles von der Fingerbeere abwärts, da kommt dann die ganze Persönlichkeitspsychologie mit dazu. Also wie bist du aufgewachsen? Ja, die ganzen Regeln, Strukturen, die Vorgabe der Eltern, Großeltern, das alles bildet ja unter anderem deine Persönlichkeit und dann natürlich deine eigenen Bedürfnisse und alles, was halt passiert, hinterlässt Spuren, weil wir haben ja ganz viele Nervenendungen in der Hand. Wie gesagt, das ist eine Mischung, wenn man ein Trauma hat. Ganz spannend ist zum Beispiel auch, wenn man die Kopflinie unterbrochen hat. Das ist jetzt nicht schlimm, viele kommen total in Panik. Kann es auch wirklich sein, dass man totales, wie sagt man,
Umdenken.
Lockout, ich finde gerade das Wort nicht umdenken, aber das sieht man zum Beispiel auch, wenn jemand im Koma lag
Okay.
oder auch eine Hirnhautentzündung hatte und wirklich ein total der Schalter ausgeknipst wurde und dass da wirklich so der Kopf wieder die Zeit brauchte, um quasi wieder in Aktion zu kommen. Und das sind alles so Dinge, die man sieht. Oder auch die Eltern hinterlassen sehr viele Spuren auf den Händen. Also es ist ganz, ganz spannend. Und wie das am Ende des Tages dann alles miteinander zusammenkraft, ich glaube, das wird man auch gar nie wirklich beweisen oder nachvollziehen können. Vielleicht gibt es jemanden, vielleicht weiß ich es einfach nur nicht. Ich habe mich da schon sehr stark durchgelesen, was da alles mit hinzukommt. Aber am Ende des Tages finde ich einfach spannend, dass es quasi, es liegt auf der Hand. Ich finde es immer wieder total spannend. Es liegt auf der Hand.
Schön gesagt. Heißt das, dass
Genau.
wenn ich jetzt in 10 Jahren nochmal zu dir kommen würde, könnten sich meine Hände auch verändert haben und du könntest dann andere Dinge daraus ablesen, wenn sich bestimmte Einflüsse in meinem Leben anders gezeigt hätten?
Ja, definitiv. Wie gesagt, der Seelenplan in den Fingerprints bleibt immer gleich, aber man verwebt das immer neu, weil es ist ja einiges passiert. Du hast dich für Dinge entschieden, gegen Dinge entschieden. Es können Begabungszeichen hinzugekommen sein oder auch Störlinien und das verwebt man dann immer neuer. Und das ist ganz spannend. Es gibt Menschen, die sind wirklich in sehr intensiven Prozesse. Die kommen dann ein Dreivierteljahr, Jahr später und die haben eine 3 Zentimeter lange neue Linie, was total selten ist. Und es kann auch das Element sich total ändern. Plötzlich ist der Fokus auf einem total anderen Ort, in einem anderen Gebiet. Und das ist immer wieder spannend. Das kann man auch immer vergleichen. Ich habe Klientinnen und Klienten, die kommen einmal im Jahr. Die nehmen dann immer wieder alten Abdrücke mit und dann vergleichen wir die und erstellen so neu eine Standortbestimmung. Das ist total spannend.
Auch wunderbar zum Reflektieren. Dann kann man ja immer wieder schauen, wie weit man gewachsen ist. Super spannend.
Ja.
Ich bin so gespannt auf die kleine Analyse. Aber ich drehe jetzt die 7. Karte um. Und hier haben wir passend die 10 der Münzen. Und die Frage dazu ist: Was hast du in deinen Jahren als Handleserin über Menschen gelernt? Konntest du irgendwas mitnehmen, wo du jetzt sagen könntest, dass du das als essentiell hier darstellen könntest?
Eine wunderbare Frage, weil ich habe sehr viel Heilung erfahren durch das, dass ich so viele Menschen und Hände quasi ja lesen darf, bekomme ich so viele Geschichten mit und ich bin immer wieder total baff und erstaunt und voller Ehrfurcht und Demut auch von diesen Geschichten, die die Menschen mitbringen und mit was für Dinge ja sie sich auseinandersetzen müssen, von schön bis wirklich sehr, sehr traurig und diese Offenheit. Und es bringt ja nicht nur mein Gegenüber Heilung, sondern es bildet auch mich immer wieder fort und bringt auch mir Heilung. Und das finde ich so, so schön bei meiner Arbeit. Egal wie körperlich erschöpft ich bin oder sonst vielleicht nicht gerade so im Flow, aber habe ich eine Handanalyse und komme danach raus. Es ist immer, ich strahle immer, ich bin immer total happy. Es ist so schön und die Leute zu so sehen, wie dankbar sie auch sind, das ist wirklich total schön, ja. Das hat mich sehr, ja, demütiger auch gemacht, ja, für die Menschen. Und dass man halt immer wieder, oft vergisst man so schnell im Leben, besonders so bei Familienmitgliedern. Klar, kommt man als Familie, ist man hier auf der Erde, wir sind ja alles irdische Wesen, spirituelle Wesen, die den irdischen Weg gehen, um Erfahrung zu sammeln und zu lernen und unser Bewusstsein weiterzuentwickeln, dass halt trotzdem jede Person ihren eigenen Seelenweg hat. Und wieder den Respekt zu finden vor einem Seelenweg, das finde ich ganz, 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 ganz wichtig.
Wenn du magst, würde ich jetzt kurz auf die Hände, meine Hände eingehen. Ich bin sehr gespannt. Sind euch die Fragen jetzt soweit durch? Wir durften schon einiges lernen. Ich werde euch die Hände oder die Handabdrücke auch auf Instagram hochladen und könnt ihr auch gerne, während ihr jetzt gerade diese Folge hört, einmal auf dem Instagram-Profil vorbeischauen und da könnt ihr es vielleicht ein bisschen verfolgen, was jetzt gleich besprochen wird.
Was bei dir sehr, sehr spannend ist, wir fangen an bei den Fingerprints. Die ganze Seelenthematik, wie gesagt, beziehungsweise die Seelenpsychologie, es ist ja die Erfahrung nötig. Dann sind wir auf der Erde ja auf einem paradoxen Prinzip, so quasi, es ist zielorientiert wie auch zufallsgeleitet und nach dem Motto, wer den Tag sehen will, muss durch die Nacht. Und da kommt ja noch die Persönlichkeit hinzu, also Seele und Ego treffen aufeinander. Und wenn wir deine Fingerprints anschauen, ist ganz spannend, du hast 9 gleiche Abdrücke, also fast 10, und da geht es schon fast Richtung Schmetterling. Und das ist ganz spannend, so der Seelenarchetyp Schmetterling. Und den hast du bestimmt vielleicht schon auch gespürt, und ich muss ja sehr schmunzeln, als ich ja ein Foto genauer von dir angeschaut habe, weil es ist wirklich ein sinnbildliches Tier für dich, auch nachher mit den Händen, wo ich noch drauf komme, weil es geht auch um die Transformation und alles. Und wenn wir den Butterfly oder den Schmetterling anschauen, einerseits hast du die Lebensschule, da bin ich jetzt gespannt, was du meinst, es gibt ja die Lebensschule des Friedens, der Weisheit, des Dienens und der Liebe. Du hast die Lebensschule der Liebe ausgewählt. Komm, aber was heißt überhaupt die Lebensschule? Die Lebensschule ist quasi nach dem Motto, ja, ich komme jetzt wieder irdisch als Seele. Und das ist ein Thema, wo ich ein Leben lang drin Erfahrung machen möchte. Und das heißt, es ist ein begleitendes Thema, quasi auch wie das Wetter, es ist immer präsent. Ich benutze nicht negativ und positiv in meinen Readings. Es ist einfach, ich spreche dann vom Studenten, wo es nicht ganz so gut funktioniert, oder dann halt vom Meister. Und das ist wie so überall im Leben, es geht darum, die goldene Mitte zu finden, weil man kann es immer total übertreiben oder untertreiben und es ist natürlich immer so villenartig. Und bei der Schule der Liebe, das hört sich ja sehr rosig an, aber was kann man darunter verstehen? Also das Hauptelement auf der Seelenebene ist bei dir das Wasser. Und
Oh.
da kannst du dir immer vorstellen, der Fluss, dass du ein Fluss bist und immer wieder fragen, so, wie ist mein Gewässer? Als erstes ganzes großes Thema auch bei Wasser ist die Anpassung.
Okay.
Anpassung, Wasser ist ja das anpassungsfähigste Element. Und Wasser hat die Tendenz, sich immer den Gegebenheiten nach außen anzupassen, weil sie oftmals kein Vertrauen oder sich nicht trauen, bei ihren Gefühlen zu bleiben. Also passen sie sich immer dem Außen an. Das ist so ein großes Thema, was bei Wasser immer mitzukommt, und die Grenzen. Wenn wir uns vorstellen, ich hätte jetzt ein Wasserglas in der Hand und ich leere es aus. Wasser versucht ja durch jede kleine Ritze hindurchzukommen. Das sieht man ja auch immer bei Überschwemmungen. Da ist nachher alles Chaos. Wasser ist einfach überall. Und Wasser muss unbedingt lernen, wo ist mein Ufer? Wo hört mein Ufer auf? Und wann überborde ich und werde grenzüberschreitend? Das heißt wirklich, dass man Grenzüberschreitungen machen kann, sei es sowohl physisch wie auch emotional, oder man weiß selber nicht, wo man dem Gegenüber Stopp sagen muss und man erlebt Grenzüberschreitungen. Das können ja immer beide Seiten sein. Das ist so ganz spannend. Und was ich so schön finde, ist bei den Gewässern oder bei den Flüssen, die wollen ja alle ins Meer. Und Wasser möchte einfach nur fließen. Und Wasser hat die Tendenz, ah, da ist ein Stein, ich gehe rundum, versucht ja allem auszuweichen. Und es ist das aufnahmefähigste Element, das ist ja auch ganz spannend, und das ist auch das reinigste Element. Also es reinigt ja auch. Also wirklich ganz, ganz schön. Auch hier immer schauen, was möchte ich denn reinigen? Kommen alle zu mir und möchten sich reinigen und gehen weiter und ich behalte den ganzen Schmodder bei mir, sozusagen. Finde ich immer ganz wichtig. Und wann bin ich im Flow und wann fühle ich mich auch gestört dabei beim Fließen. Ich möchte ja fließen. Und es ist auch wirklich dem Element Mond, was bei dir auch ein großes Thema ist, auch zugeordnet, dieses Zyklische, was da stark mit bei ist. Und ja, Schwingungen, ja. Alles Schwingungen ist ein großes Thema, das kennst du bestimmt. Genau, und wenn man dann beim Schmetterling sind, das wäre dann mal 10 Schlaufen, aber da du 9 hast, wirst du es bestimmt auch sehr, sehr stark fühlen. Wir können uns vorstellen, wir öffnen jetzt das Fenster und es kommt ein Schwarm Schmetterlinge rein. Wir schauen ja nur im Zickzack. Das ist ja alles dieses Flatterhafte. Und ein Schmetterling muss wirklich lernen, mal irgendwo auf einer Blume sich niederzulassen. Dann öffnet er ja die Flügel und erst dann sieht man, oh wow, ist das ein schöner Schmetterling. Die haben so was Flatterhaftes an sich, weil es geht darum, die können ganz schlecht die Gefühle aushalten und flattern dann immer gleich weiter, wenn es zu anstrengend wird, sondern sie müssen wirklich lernen, sie haben die Aufgabe, eine Blume zu finden und zu bleiben, bis der Nektar fließt. Und das heißt, Gefühle aushalten, Gefühle aushalten, Gefühle aushalten. Sich mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen und auch dem Umfeld die Chance überhaupt zu geben, sich richtig zu erkennen. Weil diese Schmetterlinge leiden oftmals darunter und finden, hey, mich versteht keiner, mich sieht keiner, weil sie den Leuten im Umfeld gar nicht die Möglichkeit geben, dass man ihr Wesen richtig sieht und wahrnimmt und spürt. Und Schmetterling, so wie du bist, wirklich aufgefordert, wirklich die Blume zu finden und sich mit den Gefühlen auseinanderzusetzen, weil mit der Schule der Liebe, da geht es um die emotionale Meisterschaft. Klar haben wir alle die emotionalen Themen, aber eine Schülerin der Liebe noch doppelt und dreifach. Hier geht es wirklich um den ganzen emotionalen Körper und hier geht es um emotionale Verbundenheit, Nähe und Liebe und nicht um die unterdrückten Gefühle. Also es geht darum, wenn man so in diesem Studentenleben ist, dass man A, die Gefühle, die man wahrnimmt, angenommen, du bist in einem Konflikt mit einer dir nahestehenden Person. Sie wirft dir etwas an den Kopf und hat eine Erwartung, will eine Antwort. Und dann die Gefühle, die aufkommen, kann der Student entweder überhaupt gar nicht richtig wahrnehmen oder er will sie nicht akzeptieren und stoppt sie weg. Und er kann schon gar nicht reagieren. Was macht er? Er reagiert gar nicht oder geht dem Ganzen aus dem Weg. Am besten geht er noch in die Flucht und stopft alles in sich hinein, ja. Und das sind dann die, die dann irgendwann, angenommen, du bist dann mit der Freundin, trinkst einen Kaffee, sie sagt noch irgendetwas ganz spitz und dann macht es einen Plopp. Und da kommt dieser ganze Gefühlsschwall hoch und da kommt das Wasser, ja, das Gefühlsüberflutende, total in der falschen Tonalität, in der falschen Qualität und am besten noch mit der falschen Person, die ja gar nichts mit all dem Ganzen zu tun hat. Und das ist dann so das Studentenleben. Und als Meister ist es wirklich präsent zu sein mit seinen Gefühlen und seine Gefühle auch zu äußern können, ganz egal, was die Erwartung von außen ist. Die Fähigkeit fühlen zu können, es zu zeigen und zu kommunizieren in der ganzen Breite der Gefühle, im emotionalen, also auch in emotionalen Momenten, in einer angemessenen Intensität und in einer Vollständigkeit quasi. Und das gehört alles auch zu der Schule der Liebe.
Sehr spannend. Also ich kann mich da auf jeden Fall schon mal wiederfinden. Ich bin sehr flatterhaft. Mir fällt es auch öfter mal aufs Bein, dass ich mir sehr viele Sachen gleichzeitig auflade, weil mir sonst zu langweilig wird mit einer und ich dann so viel auf einmal auf meinem Teller habe, dass ich alles oder allem nicht genug Energie geben kann oder so viel Energie, wie ich gerne geben würde und am Ende so dann nicht das rauskommt, was ich mir eigentlich erhofft hatte. Nee, das mit den Grenzen fand ich auch super spannend, weil das für mich wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Ich brauche ganz klare Grenzen und ich brauche auch ganz klare Kommunikation und besonders wenn ich es dann mal geschafft habe, Grenzen, anderen Menschen Grenzen aufzusetzen und zu sagen, ja, hier bis hierhin und nicht weiter und dann jemand über diese Grenzen hinausgeht, ist das für mich sehr, sehr, sehr schwierig, damit klarzukommen. Dann würde ich dir noch eine Frage stellen. Und zwar würde es mich interessieren, ob du uns drei interessante Fakten übers Handlesen geben könntest, die unsere HörerInnen unbedingt mitnehmen sollten.
Jetzt gerade am Überlegen. Also was mir viel gestellt wird, was vielleicht was man nicht kann mit der Analyse, finde ich auch noch spannend, ist, also man kann wirklich nicht sehen, wie viele Ehemänner oder Ehefrauen man haben wird, wie viele Kinder. Und man kann auch nicht von der Hand ablesen, was für ein Geschlecht das Kind bekommen wird. Das bekomme ich auch oft gefragt. Ich finde, eine Handanalyse-Fakten ist wirklich, dass man auch die Lebensschule, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt, weil es ist echt ein wichtiger Kompass, mal zu wissen, aha, welche Grundenergie habe ich mir überhaupt oder Aufgabe habe ich mir ausgewählt. Und das ist so ein großer Aha-Effekt und besonders wichtig. Und das ist auch schön, was ich auch sehr spannend finde. Man kann ja auch die Seelenpläne von einer Gruppe oder auch von einer Familie miteinander anschauen und daraus hinaus identifizieren, was hat man zusammen denn für eine Lektion oder Lektionen und für einen Zweck, damit man besonders auch in der Familienstruktur auch wieder diesen Respekt erhaltet. Wie schnell verlieren wir den Respekt vom Gegenüber, besonders auch oh, die Mutter, Augen verdrehen und oh, ja, damit man sich einfach auch wieder findet. Ich finde es oftmals sehr spannend oder vielleicht gibt es wirklich Familienmitglieder, die ganz andere Thematiken haben und dass man das auch anerkennt. Das finde ich ganz, ganz wichtig, wichtiger Effekt und ja, die Begabungen auch. Die Begabungen, wirklich anzuschauen, welche Begabungen schlummern in mir, bin ich mir dessen bewusst oder auch nicht? Und wie gehe ich überhaupt damit um und was heißt das überhaupt? Weil Begabungen, das tönt ja, also das tönt, ist jetzt auch wieder so Schweizerdeutsch, das hört sich ja ganz, ganz wunderbar und spannend an. Aber hier gibt es auch, wenn man sich seine die Begabung nicht bewusst ist oder sie auch nicht anwendet und dieser Ablehnung ist, es ist ja oftmals so diesen Widerstand, ja, dann gibt es ja auch sogenannte Strafphasen und das ist ganz, ganz viel der Fall.
Sehr spannend. Wir haben so viel übers Handlesen heute erfahren. Ich fand es eine unglaublich, sehr spannende Zeit mit dir. Ich habe sehr viel gelernt. Jetzt wollen wir doch aber auch herausfinden, welche deiner Fakten Wahrheit waren und welche Unwahrheit waren. Und vielleicht kannst du sie uns nochmal in einer Kurzfassung auflisten, sodass wir nochmal schnell überlegen können und dann hören wir die Auflösung.
Da war ja einerseits dabei, dass ich ursprünglich die Ausbildung als Floristin gemacht habe und die dann aber nie auf dem Beruf arbeiten konnte, weil ich so viele Allergien entwickelt habe, die es mir einfach unmöglich gemacht haben, diesen Beruf ja, auszuüben. Dann ist noch der Heiratsantrag in Paris um Mitternacht vor dem Eiffelturm mit dabei und dass ich für knapp 10 Stunden als vermisst galt, weil man mich auf den internationalen Flughäfen dieser Welt nicht mehr gefunden hat. Und was nicht stimmt, ist, ich habe keine Ausbildung als Floristin
Das hätte ich
gemacht.
jetzt tatsächlich auch geraten, aber vollkommen einfach aus dem Bauchgefühl heraus, weil du hast das echt so wunderbar hier uns mitgeteilt. Ich fand das, ihr könnt ja mal sagen, ob ihr es raushören konntet, aber ich hatte große Probleme. Hätte aber vom Bauchgefühl her dann doch wieder auf das Richtige getippt. Also sehr, sehr, sehr spannend. Vielleicht magst du uns, liebe Jules, jetzt noch mitteilen, wo man dich findet, wie man mit dir in Kontakt treten kann, wenn man auch selber an einer Handanalyse interessiert wäre.
Sehr gerne. Momentan am besten via Instagram auf Jules_Palm findet man mich am besten. Man kann mich dort direkt kontaktieren. Meine Website ist gerade im Aufbau, wird die nächsten Tage online gehen und ja, so kann man sich am besten mit mir in Kontakt setzen.
Dann tut dies gerne, lasst euch aus eurer Hand lesen, was bei euch so auf der Hand liegt, wie Jules vorhin so wunderbar meinte. Und ja, wir bedanken uns. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und auch vielen Dank an dich, Jules, für deine Zeit und deine ganze Expertise heute.
Ich danke dir, es war wirklich wunderbar und ich danke dir auch für dein Vertrauen. Es war ganz, ganz toll.
Oh, sehr, sehr gerne. So, ihr Herzen, das war's für heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaut doch gern bei uns auf dem Kartenkarussell Instagram-Profil vorbei, lasst uns eure Liebesbriefe da und teilt diese Folge mit euren Herzensmenschen. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was für euch in den Karten geschrieben steht, schaut auf unserer Webseite vorbei und gönnt euch euer eigenes Tarot-Reading. Bye bye!